Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Alles da, nur Ella nicht. Überleben ohne Kind. Ich hoffe, es geht dir gut und immer besser. Es gibt wieder eine wundervolle neue Folge. Schön, dass du wieder zuhörst. Diesmal habe ich Annika im Gespräch. Und Annika hat vor einiger Zeit einen Blog ins Leben gerufen, der Herzensmama-Blog. Und in diesem Blog geht es unter anderem auch um den Kinderwunsch und auch um den unerfüllten Kinderwunsch. Also sie hat allerlei super spannende Themen auf ihrer Seite zum Thema Gebärmutterschleimhaut, Beckenentzündung, natürliche Killerzellen, aber auch Zykluscomputer, die sie vorstellt und allerlei andere Dinge. www.herzens-mama.de ist ihr Blog, findet ihr auch nochmal in den Shownotes. Und Annika hat diesen Blog ins Leben gerufen, weil sie auch keine ganz einfache Kinderwunschzeit hatte. Inzwischen ist sie aber Mama von zwei Söhnen und ihr ist dieses Thema aber immer noch ein Anliegen. Und du erfährst in dieser Folge, warum ihr der Blog so wichtig ist und wie sie mit dem gestartet ist. Sie gibt Tipps für die Kinderwunschzeit. Sie erzählt über ihr Zyklustagebuch, ganz spannend. Sie erzählt über Hormonfreiheit und natürliche Verhütung. Sie erzählt, dass ihr Körper eine ganze Weile gebraucht hat, nachdem sie die Pille abgesetzt hat, um wieder in Balance zu kommen. Und sie plädiert dafür, dass wenn du dich nicht verstanden und gut aufgehoben fühlst, bei deinem Arzt oder deiner Ärztin zu wechseln. Im zweiten Teil erzählt sie von ihrer ersten Geburt, die eine traumatische Geburt ist. Und deswegen möchte ich auch eine kleine Triggerwarnung hier lassen. Wenn du gerade schwanger bist und das nicht hören möchtest oder aus anderen Gründen, dann ist so, ab der Hälfte des Interviews geht es um ihre Geburt, die wirklich schwierig war und wo sie, ja, ich sag's mal ganz vorsichtig, zum Kaiserschnitt überredet wurde. Und sie erzählt sehr offen, was das mit ihr gemacht hat und wie das auch zu Beginn die Beziehung zu ihrem Sohn beeinflusst hat. Und sie erzählt aber auch, wie sie das verarbeitet hat für sich. Also ich finde, das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, weil oftmals ist es ja so im Kinderwunsch, man denkt man immer nur daran oder bis dahin, dass man endlich schwanger wird, aber danach geht es ja auch noch weiter. Und wir möchten auf gar keinen Fall irgendjemandem Angst machen, aber dafür plädieren, dass eine selbstbestimmte Geburt nicht immer selbstverständlich ist und dass du dich auch ein bisschen darauf vorbereiten kannst. Also, liebe Annika, ganz, ganz herzlichen Dank für dein Sein, für deine Arbeit, für diesen tollen Blog und vor allen Dingen, dass du diese sehr, sehr persönliche Geschichte mit uns teilst. Ja, und ansonsten, ihr wisst, wie ihr mich kontaktieren könnt, wenn ihr Unterstützung braucht. Ihr könnt ein Kennenlerngespräch vereinbaren. Ich habe diverse Online-Kurse. Schaut gerne mal auf meiner Website. Aber jetzt erstmal viel Spaß mit dem Gespräch mit Annika vom Herzensmama-Blog.
Liebe Annika, ich freue mich riesig, dass du dich einverstanden erklärt hast, heute meine Interviewpartnerin zu sein in meinem Podcast. Herzlich willkommen.
Hallo, ich freue mich auch tierisch und ich bin ein bisschen aufgeregt. Wir haben gerade schon gesagt, das ist mein erster. Und ja, ich bin ganz gespannt, wie das jetzt wird, ehrlich gesagt.
Das wird schön auf jeden Fall. Mach dir keine Gedanken.
Das glaube ich.
Ja, magst du ein bisschen erzählen? Ja, von dir erzählen, ein bisschen dich vielleicht vorstellen und was du Tolles kreiert hast vor allen Dingen.
Ja, also ich bin Annika, ich bin, oh Gott, jetzt muss ich selber mal einmal kurz überlegen, 34.
Kenne ich, muss man immer überlegen.
Ja, das muss man mal rechnen, ne? Ja. Bin Mama von zwei Kindern, von zwei Söhnen, die sind jetzt, der eine ist gerade eins geworden und der andere ist drei. Und bei mir kam es so ein bisschen, dass ich selber eine Kinderwunschzeit hatte, die für mich etwas herausfordernder war. Und ich habe mich in der Zeit ganz, ganz viel im Internet getummelt und habe diverse Seiten durchgeforstet auf der Suche nach allen möglichen Informationen. Ich habe versucht, alles aufzusaugen, was ich finden konnte. und was das Internet so an Tipps und Tricks bietet, wie man vielleicht die Kinderwunschzeit ein wenig abkürzen kann und auch schneller schwanger werden kann. Und mich hat es immer wahnsinnig genervt, dass ich mir die Informationen auf so vielen unterschiedlichen Websites zusammensuchen musste. Und ja, dann war es so, dass das dann eigentlich wieder ein bisschen ins Hintertreffen geriet, dieses Thema, weil unser erster Sohn war geboren und wir hatten so das erste Jahr, das ging auch total schnell rum. Und dann sollte ich eigentlich wieder anfangen zu arbeiten. Aber es war Corona und mein Unternehmen war in Kurzarbeit oder ich war in Kurzarbeit und hatte Zeit. Und da habe ich mir überlegt, wieso machst du nicht das, was dich immer geärgert hat und dich genervt hat, und baust selber einen Blog auf, eine Homepage, ein Kinderwunschblog ist daraus entstanden, wo ich all diese Informationen, die ich immer überall zusammengesucht habe, in eins zusammenfüge, um so Frauen mit einem Kinderwunsch, mit einem unerfüllten Kinderwunsch eine bestmögliche Plattform zu bieten, an Informationen zu kommen. Und ja, so der eigene Anspruch auch gewesen. Mittlerweile muss man sagen, ist der Blog auch so ein bisschen gewachsen. Also Kinderwunsch nimmt immer noch einen sehr großen Raum ein in diesem Blog. Aber mittlerweile sind auch viele Themen da einfach, die einen dann eine Mama beschäftigen, die mich in der Schwangerschaft beschäftigt haben, so rund um das Thema Stillen, Babyernährung, Babyschlaf. Also er wächst gerade so ein bisschen mit den Kindern mit und mit dem Alter der Kinder, ohne dass ich aber so mein Herzensthema, das ist nämlich der Kinderwunsch, anderen Frauen dabei zu helfen, ihren Kinderwunsch zu erfüllen, ohne dass ich das Thema vernachlässige, weil das ist mir immer noch eine sehr große Herzensangelegenheit, deswegen auch der Name Herzensmama, weil ich irgendwie denke so, und jede Frau, die mir dann danach schreibt und sagt, danke, ich meine, ich habe da nichts mit zu tun, das sind immer noch zwei andere, die dann da was, ne, die damit zu tun haben, aber es ist immer schön zu hören, wenn dann jemand sagt, Mensch, du hast mir irgendwie den richtigen Impuls oder du hast mir den richtigen Tipp gegeben und es hat tatsächlich am Ende dann geklappt und wir sind schwanger geworden. Und das freut mich immer. Da kriege ich immer Gänsehaut, wenn ich dann sowas, so ein Feedback höre. Das geht dir, glaube ich, ähnlich, ne?
Ja, absolut.
Ja.
Großartig. Also spannend. Also eigentlich hast du sozusagen aus der Corona-Zeit wirklich das Beste gemacht, ja. Und
Ja.
dass du dann auch, ich meine, ganz oft ist es ja so, dass man so einen Gedanken hat, ach, da müsste es ja was geben und so. Aber ich meine, du hast das umgesetzt, ja, zu einer richtig coolen Website, ne, zu einem
Ja.
tollen Blog irgendwie.
Dankeschön,
Also
ja.
was hat dich so motiviert, das auch zu machen? Weil ich meine, das ist einfach ja auch viel Arbeit.
Ja, das stimmt. Also das habe ich auch am Anfang echt unterschätzt. Ich habe gedacht, ach, da setzt du mal eine Homepage auf. Ich bin vom Haus aus Marketing, also ich habe BWL studiert, habe viel im Marketing gearbeitet und im Online-Marketing gearbeitet. Das heißt, diese ganzen Themen Webdesign, Homepage-Bau und Social Media Marketing und so weiter, das mache ich schon, das habe ich beruflich gemacht, muss man sagen. Also
Ja,
in der
okay.
Vergangenheit, mittlerweile bin ich selbstständig, habe eine kleine Marketingagentur und habe eben so dieses Thema für andere Unternehmen oder in großen Unternehmen zu arbeiten hinter mir gelassen. Aber es ist so ein bisschen mein Naturell tatsächlich. Ich bin jemand, ich mache dann erstmal und ich fange das dann an und ich denke zwar schon vorher noch einmal kurz drüber nach, aber ich habe auch schon ganz viel ausprobiert in meinem Leben und es dann wieder gelassen, weil ich festgestellt habe, dass das nichts war.
Cool.
Also es ist jetzt nicht so, dass man, ne, dass ich eine Sache angefasst habe und die lief dann gleich.
Ja, schön, dass du es auch teilst. Ja, danke. Ja, wir viele denken immer so, ich muss eine Sache machen, das
Genau.
muss erfolgreich sein. So,
Ja,
ne?
genau. Aber
Ja.
so ist es gar nicht, sondern es ist
Ja.
tatsächlich, ich habe schon ganz viel ausprobiert. Und aber das ist jetzt sowas, wo ich dann hängen geblieben bin und weil es mir auch so wahnsinnig viel Spaß macht und mir das Schreiben auch so ein bisschen liegt. Ich wollte mal, als ich jung war und naiv, so mit 15, 16, wollte ich mal
Ja.
Journalistin werden.
Ah, okay,
Habe ich dann
spannend.
relativ schnell wieder aufgegeben, aber zumindest das Schreiben liegt mir.
Ja.
Ja, und also das ist tatsächlich aber eher dieses Naturell, was ich habe, ne? Was anfassen, was machen und irgendwie was aussetzen. Und schön ist dann, wenn man Feedback bekommt und wenn man tolles Feedback bekommt, ne? So wie von dir oder von anderen Frauen. Und
Ja.
das freut mich dann immer und das motiviert mich dann auch
Ja.
weiterzumachen, ne?
Ja, das kann
Und
ich mir
die Arbeit und die
vorstellen.
Zeit da reinzustecken, ja,
Ja.
tatsächlich.
Und sag mal, was waren so die ersten Themen, ne? Wenn du sagst, also unerfüllter Kinderwunsch scheint ja so das erste der große Überbau gewesen zu sein von
Genau,
deiner Seite. Was
ja.
waren so die ersten Themen, die dich beschäftigt haben und die du gerne, weißt du das noch, die du gerne auf
Ja,
deiner
ich überlege
Seite
gerade. Also
haben
ich glaube
wolltest?
tatsächlich so die ersten Sachen gingen viel um das Thema der Basaltemperatur. Also
Ah,
wie
ja.
messe ich meine Temperatur, um so ein bisschen meinem eigenen Zyklus näher zu kommen? Weil das war das, was ich sehr viel gegoogelt habe, ne? Wie funktioniert das eigentlich? Was passiert wann? Wie ist das perfekte Timing, um schwanger zu werden? Ne? Also diese ganzen Themen.
Absolut, richtig.
Das ist zwar irgendwie Bio, 11., 10. Klasse, 9., je nachdem, wann man es hatte.
Ja.
Aber so, und dann war es das auch. Ich habe jahrelang die Pille genommen. Ich hatte quasi gar keinen Zyklus. Also mein Körper war einfach auf Pause, meine Hormone. Und das habe ich auch gemerkt. Also ich habe sehr, sehr lange gebraucht, um diese Hormone aus dem Körper zu bekommen. Ich glaube, ich denke, also jetzt so im Nachhinein, ich rechne mal kurz, abgesetzt habe ich sie, glaube ich, irgendwie im Oktober 2016. Ja, und anderthalb Jahre später konnte ich überhaupt erst wieder von einem einigermaßen regelmäßigen Zyklus sprechen. Also ich hatte sehr, sehr lange Last damit und habe sehr lange gebraucht, diese Hormone aus dem Körper zu bekommen und meinen Körper wieder in so eine natürliche Bahn zu bewegen. Und deswegen war das auch viel Thema am Anfang, ne? Also wie lerne ich eigentlich meinen Körper kennen und was sind eigentlich so Muster, die ich in meinem Körper erkennen kann? Die auch so ein bisschen zeigen, ob man gerade in der fruchtbaren Phase ist oder eben nicht. Ne? Und was der Körper gaukelt einem ja auch super viel vor. Also
Total. Ich
glaube, die Zeit ab Eisprung ist ja für viele Frauen einfach so diese 2 Wochen oder je nachdem wie lange, ne, 12 bis 14 Tage, jedes Ziepen ist ja da irgendwie sofort, wird gegoogelt. Also was
absolut.
Bei mir, ne? Ich habe jedes kleine Ziepen im Unterleib.
Einmal
reingegeben bei Google. Könnte das was sein? Ja, und so aus dieser Themenblock, das war so das Erste, wo ich angefangen habe. Und ja, schnell kamen dann auch so ein paar natürliche Hilfsmittel dazu, die ich selber genommen habe, so von denen ich auch überzeugt bin. Bei mir wird nichts vorgestellt, wo ich sage, da kriege ich nur Geld für, dass ich das vorstelle. Und eigentlich bin ich da selber gar nicht von überzeugt, sondern bei mir ist es tatsächlich andersrum. Ich habe die Produkte vorgestellt und wurde dann oft im Nachhinein von Kooperationspartnern angeschrieben, die gesagt haben, hast du nicht Lust zusammenzuarbeiten? Die haben gesehen, dass dir unser Produkt gefällt. Ja.
Interessant.
Ja, okay. Genau. Also, weil viele denken immer, das stellt die doch nur vor, weil die dafür Geld bekommt. Ne?
Ja. Nee.
Also da habe ich wirklich auch meinen eigenen, ist das Moral? Ja, Moral ist das richtige Wort. dass ich sowas nicht vorstellen würde. Aber so kam dann viel. Ne? Was sind so... auch alternativmedizinische Ansätze. Also ich versuche so ein bisschen die Balance zu finden zwischen Alternativmedizin, zwischen Schulmedizin, manchmal auch ein bisschen Glaubenssätze, Affirmationen, also was man halt alles so das Gesamtpaket.
Ja, super schön, war super spannend. Und sag mal, diese anderthalb Jahre, nachdem du die Pille abgesetzt hast, also wie hast du es geschafft, da wieder Zugang zu deinem Körper zu bekommen, wieder sozusagen Symptome richtig zu deuten, für dich richtig zu deuten? Wie hast du das geschafft?
Ich glaube, das war einfach so ein Lernprozess, der mit der Zeit auch kam, ne? Also ich habe tatsächlich erstmal angefangen aufzuschreiben, irgendwie, was passiert wann in meinem Körper und kann ich das irgendwie zuordnen? Ne? Also ich habe Tagebuch geführt und habe so ein Zyklus-Tagebuch geführt, um einfach festzustellen, okay, was kann ich denn so welcher Zyklusphase zuordnen und was ist denn auch normal? Und habe auch tatsächlich verschrieben, also ich habe nicht einfach nur aufgeschrieben, an dem Tag hatte ich Bauchschmerzen, sondern an dem Tag hatte ich ein Ziepen in der Leiste. Ne, sondern ich habe auch aufgeschrieben, was ich gefühlt habe zu dem Zeitpunkt.
Das ist gut.
Und konnte dann im nächsten Zyklus das in der Phase wieder lesen und mich selber auch so ein bisschen setteln. Ja. Weil man wird, also ich bin ein Kopfmensch und ich habe alles durchgedacht und ich habe alles zerdacht und gerade in dieser zweiten Phase, da denkst du wirst niemals schwanger sein, ne? Und das hat schon wieder nicht geklappt. Also da war ich echt immer so ein bisschen pessimistisch eingestellt und habe aber trotzdem versucht irgendwie, ne, man hat ja die Hoffnung und es war immer so ein Auf und Ab irgendwie. Also ich finde immer so, der weibliche Zyklus ist ja echt so ein Auf und Ab. Und auch von der Laune und von der Stimmung her. Und ich habe tatsächlich in meinem Handy, ich habe das dann im Handy gemacht, ich hatte da wie habe ich es denn genannt? Ein Brief an mein, also liebes Ich im nächsten Zyklus, glaube ich. So fing der Brief
an. Das ist ja toll.
Habe ich noch nie jemandem erzählt. Ich glaube, das weiß nicht mal mein Mann.
Oh, wie schön. Danke, dass du es teilst.
Ja, das hat mir geholfen, ne? So eine Art Tagebuch. Und dann habe ich es im nächsten Zyklus wieder gelesen und dachte, okay, alles klar. Das hast du letztes Mal auch schon gedacht.
Super.
Ja.
Also das nehme ich direkt auch mal für mich mit,
Ja,
sozusagen, ne? Weil ich durchaus
genau.
auch heftige Zyklen habe,
Ja.
auch wenn ich jetzt nicht mehr in meiner Kinderwunschzeit bin, aber
Ja,
es ist
ja,
ja
ja.
auch für davor und danach spannend, ne?
Ja,
Dass man da
ja.
Zyklus, dass man achtsamer ist einfach mit sich und seinem Körper, ne? Und dass man
Ja.
halt, wenn man ein bisschen drauf achtet, schon Muster halt auch feststellen
Ja,
kann,
total.
ne?
Also es ist echt spannend. Und ich finde es eigentlich so schade, dass uns Frauen das alles weggenommen wird durch die Pille, ne? Also ich muss auch sagen, meinem jugendlichen, 16 Jahre alten Ich würde ich jetzt sagen, um Gottes Willen, lass
Ich
diese
auch.
Pille weg, ne? Also, und ich weiß noch, ich bin damals dann, es war so ganz aufregend, der erste Frauenarztbesuch, man ist dann hingegangen und dann hat man die Pille verschrieben bekommen. Das war ja auch irgendwie was Cooles, weil das hatten ja alle, ne? Ob ich sie zu dem Zeitpunkt gebraucht habe oder nicht, sei mal dahingestellt, aber man hat sie irgendwie genommen, weil das ja alle machen. Und
Es war echt so eine Standardprozedur
ja, so,
eigentlich,
es
ne?
ist auch gar nicht hinterfragt worden. Also es ist irgendwie, man hat es einfach gemacht. Und ich habe sie auch wirklich lange genommen. Also das habe ich dann jetzt, wenn ich sage, 2016 habe ich aufgehört. Ich glaube, ich habe sie 12 Jahre genommen, ne? Und wirklich, und teilweise auch jahrelang durch, weil ich so starke Regelbeschwerden hatte,
Ach, krass.
dass ich einfach auch gar nicht wollte, also dass ich meine Tage wiederbekomme, weil es mich echt ausgenockt hat, ne? Witzigerweise, jetzt wo ich hormonfrei bin, ist es gar nicht mehr so schlimm, ne? Und ja, also da
Wahnsinn.
denkt man sich dann schon, was hat das eigentlich alles mit meinem Körper gemacht? Und ich glaube, jede Frau, die die Pille absetzt, macht auch die Erfahrung erstmal. Das ist schon heftig, also dieses Postpill,
Absolut.
wie es immer so heißt, ne? Diese Postpill-Phänomen. Und hätte ich Mädchen, also hätte ich Töchter, würde ich denen aber, das ist aber die Frage, ne? Traust du einer 18-Jährigen zu, irgendwie mit der
Ja.
Basaltemperatur zu verhüten?
Ja. Ja.
Oder, ne, das ist auch, kennt, glaube ich, ist auch von den Töchtern oder von den Frauen, von
Ja.
den Mädchen selber abhängig. Ich glaube, da gibt es solche und solche.
Ja. Ja.
Aber doch, da würde ich schon versuchen, irgendwie auch wenn ich eine Tochter hätte, würde ich versuchen, da mit ihr drüber zu sprechen, weil,
Absolut.
also diese Hormonkeule, ich nie wieder. Also
Ich
ich
auch
werde
nicht.
sie nie.
Ich auch
Nee,
nicht.
nee, also.
Also ich stimme dir da absolut zu. Also ich hätte das auch tatsächlich definitiv thematisiert, wenn ich eine Tochter gehabt hätte.
Ja,
Und das
ja.
auch versucht zu verhindern tatsächlich, dass sie
Ja,
sofort irgendwie im Teenageralter sofort mit so
ja.
einer, mit so, mit der Pille irgendwie konfrontiert wird,
Also
ne?
ich weiß gar nicht, war das bei dir auch so? Das war bei uns. Sobald du das erste Mal deine Menstruation hattest, bist du zum Frauenarzt gegangen und hätte die Pille verschrieben. Das muss man sich mal vorstellen.
Ja,
Also
es
wenn ich
ist
da jetzt gerade
krass.
drüber nachdenke, ne, dass
Ja.
ohne dass der Körper überhaupt mal anfangen konnte,
Eben.
wahrscheinlich war es deswegen bei mir auch 1,5 Jahre, weil ich eigentlich das wie nachgeholt habe, was zwischen 16 und 18 passiert wäre.
Ja, kann gut
Also.
sein. Also mich würde tatsächlich mal interessieren, ob das heute immer noch so ist. Also ob immer noch so schnell die Pille verschrieben wird, ne? Kann ich tatsächlich gar nicht sagen.
Ich glaube, das ist abhängig von den jeweiligen Gynäkologen, ne?
Ja,
Weil
und
ich.
was die für eine Haltung haben, glaube ich,
Ja,
ne?
und welcher Pharmakonzern da gerade zu Besuch war, welcher Pharmavertreter.
Ja, du hast
Ja,
natürlich recht. Ja,
ja,
auch
ja.
das
Aber
spielt eine
also
Rolle.
ich weiß, dass ich habe meine Frauenärztin gewechselt
Ja.
zwischen den beiden Kindern. Und die erste, die hatte mich dann gefragt, nachdem unser Sohn geboren war, wie ich denn verhüten möchte. Da habe ich gesagt, ob sie mir die Pille aufschreiben soll. Ob sie mir die Stillpille, heißt es ja dann so schön, aufschreiben soll. Ich sage, nee, um Gottes Willen, ich möchte keine Hormone mehr nehmen. Ja, wie ich denn dann verhüten möchte, habe ich gedacht, erstens geht es dich gar nichts an.
Ja.
Und zweitens habe ich gesagt, ich mache es mit der Basaltemperatur. Da
Ja.
guckt sie mich an und sagt, ja, dann sehen wir uns ja bald wieder. Und ich denke nur
Ach, krass,
so, und das war so der
okay.
Moment, wo ich gedacht habe, na gut, da hat wohl anscheinend jemand nicht aufgepasst. Und dann habe ich nur mir meinen Teil gedacht und habe dann gesagt, so, nee, ja.
Spannend.
Und habe dann den Arzt gewechselt. Und die
Ja.
neue war dann tatsächlich so, also die ist ganz anders eingestellt. Die sagte dann sofort, als sie mich, genau, als ich dann mit unserem zweiten Sohn schwanger war und ich bei ihr war zur Schwangerschaftsfeststellung, da sagte sie dann, ob ich wüsste, wie lange meine Zyklen sind, das wird man dann ja gefragt, und um so ein bisschen einzuschätzen, wann der Entbindungstermin sein könnte. Und dann sagte ich, ja, ich bestimme den relativ genau mit der Temperaturmethode. Ach, perfekt, da bin ich auch ein großer Fan von.
Ach,
So.
toll.
Ne? Und so unterschiedlich kann es
Super.
dann sein. Und
Ja, ja.
das ist auch die Erfahrung, die ich gemacht habe, als sie mich dann nach der zweiten Geburt fragte, Wie willst, oder wie wollen Sie denn verhüten? Und ich sagte, ja, mit der Temperaturmethode. Ja, das ist auch vernünftig.
Ja, toll,
Ja,
das ist ja super. Also ich
ja,
habe auch
ja.
gute Erfahrungen mit dieser mit der Basaltemperaturmessung tatsächlich
Ja,
gemacht. Ich
ja.
finde die relativ präzise, wenn man, klar, es gibt natürlich immer Faktoren, wenn man Fieber hat oder sonst irgendwas ist,
Ah,
ne?
ja.
Aber ich konnte meinen Eisprung sehr exakt bestimmen dadurch
Ja,
tatsächlich
ich
damals,
auch.
ne?
Ich
Das
hatte das
weiß ich
auch.
noch.
Also, ich habe
Ja.
einen Sensor, den man, ich weiß gar nicht, ob wir den Namen hier nennen dürfen.
Wenn du
Darf
das,
ich?
wenn
Ich
du,
weiß
ja
es nicht.
klar,
Ist
wenn du
Schleichwerbung?
möchtest,
Nein, ich
klar.
nutze den Trackle-Sensor tatsächlich jetzt
Okay.
auch seit 2, 3 Jahren,
Ja.
weil es mit einem Kleinkind einfach nicht mehr ging. Also dieses morgendliche Messen war
Okay.
unmöglich.
Ja.
Und ich habe es einen Zyklus versucht. Meine Temperaturkurve war so zackig wie die Schweizer Berge. Es ging nicht. Und dann habe ich mir diesen
Okay.
Trackle bestellt, tatsächlich, ja. Das war ganz gut. Also da ist es sehr angenehm.
Ja, magst du ganz kurz sagen, weil ich habe noch nie von dem gehört und ich habe
Hast du
damals
nicht?
wirklich noch mit einem, ganz normal mit einem Fieberthermometer
Ja,
tatsächlich
ich
das
auch, ganz am
gemacht, aber es ist schon
Anfang.
eine Weile her. Aber magst du kurz erzählen, wie das funktioniert?
Also der Trackle ist ein Sensor, der sieht auch so ein bisschen wie ein UB. Und den führt man abends ein und schläft dann damit. Genau, also
Ach.
der wird vaginal eingeführt und damit schläft man und der misst kontinuierlich nachts die Temperatur und gibt dir dann morgens automatisch den niedrigsten gemessenen Wert der Nacht aus. Und dadurch hat man fast gar keine Störfaktoren mehr, weil du, ne, schlechter Schlaf natürlich nochmal und Fieber auch, klar, wenn du krank bist, siehst du das schon in der Kurve oder wenn du Alkohol getrunken hast.
Ja.
Aber so an sich, dieser schlechte Schlaf oder dieses frühe Aufstehen oder das späte Aufstehen ist dann kein Problem mehr. Also auch so fürs Wochenende, um mal auszuschlafen.
Das ist ja toll.
Ganz
Also finde ich
praktisch,
total,
ja.
habe ich noch nie von gehört. Vielen
Ja,
Dank. Also da habe ich
gerne.
wieder was
Ja, also
gelernt. Das
es
wusste ich
gibt auch noch
nicht.
andere Hersteller am
Na
Markt,
klar.
ne? Der
Ja,
Vollständigkeit
natürlich.
halber
Ja,
sagen wir das
klar.
natürlich einmal,
Ja.
aber ja. Ja, ich bin ja eh, also wer
Awesome.
mein Blog oder meine Homepage, meine Herzensmama-Homepage kennt, der weiß auch, dass ich eh so ein kleiner Technikfreak bin. Und
Aha.
ich bin immer so auf der Suche nach neuen, ich glaube, der Fachbegriff dafür ist Femtech. Hört sich so total
Femtech, ach,
Femtech, ja,
von
Female,
feministisch,
ja,
female,
von
female, ja,
Female
female,
Technik,
ja,
so von
witzig,
Femtech-Gadgets. Das
ja.
also, sie ist richtig Word-Buzzing hier. Also es geht darum, um Zykluscomputer, um Gadgets, die Frauen all diese Themen einfacher machen. Und da bin ich irgendwie hängen geblieben, weil ich da auch eine persönliche Affinität zu habe. Ich bin so ein kleiner
Ja.
Technik-Nerd.
Ja.
Und da bin ich immer auf der Suche nach neuen Sachen. Aktuell teste ich zum Beispiel die neue Apple Watch. Die soll auch den Eisprung rausgeben. Das haben sie ganz groß angekündigt auf ihrer Keynote, auf ihrer letzten Produktvorstellung. Bin ich sofort bestellt. Ich dachte, das musst du
Ja.
ausprobieren.
Ja.
Bisher bin ich nicht so überzeugt. Also gibt dir
Okay.
dann morgens immer die Temperatur an.
Ja.
Und
Aber dafür musst du sie halt nachts tragen,
genau, dafür
wahrscheinlich, ne?
muss ich sie nachts
Logischerweise, ne?
tragen. Das ist wie so ein
Ja.
Schlaftracker dann.
Ja.
Aber im Moment weiß ich auch nicht. Also ich bezweifle, dass ich da irgendwann mal ein zweiphasiges Muster von erkennen kann. Aber bleibe dran und sowas veröffentliche ich dann auch zum Beispiel, ne, auf meiner
Spannend.
Homepage und
Ja, deine
Erfahrungsberichte.
Erfahrung,
Genau.
ja. Was
Ja.
hast du dann, was hast du da, wenn du gerade da schon dabei sind? Das ist nämlich so ein Thema, mit dem ich mich wenig beschäftigt habe. Ja. Was hast du dann noch so für ein Gadget, von dem du sagst so, ach cool.
Also es gibt ja auch solche, also neben der Apple Watch, die man am Handgelenk trägt, gibt es auch noch andere Armbänder, die man am Handgelenk oder am Oberarm trägt.
Okay.
Was ich jetzt auch letztens ausprobiert habe, war ein Ring. Also ein Ring, den man dann nachts trägt, der die Temperatur misst.
Das finde
Da
ich auch
kommt auch
angenehm.
viel, ja, genau, das ist halt dieses morgendliche Messen, das hat mich immer mega gestresst. Und dann
Ja.
am Wochenende aufstehen, oh, Wecker stellen, kannst du eigentlich mal ausschlafen? Und ja, also es kommt viel aus Amerika tatsächlich. Ich bin dann viel da unterwegs auf Facebook und Instagram-Seiten in Amerika, weil die haben es
Klar.
immer eher und guck dann da so ein bisschen. Also Pflaster, die Temperatur messen, Ringe. Ja, also
Abgefahren.
es gibt da ganz viele unterschiedliche Sachen. Nicht alles ist sinnvoll und nicht alles
Ja.
funktioniert.
Ja.
Ich bin gespannt, was jetzt diese Apple Watch-Geschichte gab. Das haben sie mega gehypt und haben, ne, und ich habe das, ich bin selber so ein kleiner Apple-Jünger. Und ich habe das gesehen und habe dann, sie ist halt zu meinem Mann, das muss ich mir bestellen. Das muss ich. Sie hat abgehört, noch einen Knall. Ja, aber ich finde das auch wichtig, ne? Weil wenn sie damit rausgehen und sagen, schau mal, damit kannst du deinen Eisprung bestimmen und da verlassen sich die Frauen
drauf. Wollte ich gerade sagen, das ist total wichtige Information.
Ja, ne? Und am Ende funktioniert es überhaupt nicht. Kann ich zumindest meine Erfahrungen damit teilen, ne?
Richtig. Muss ich ja nicht, Also super, sehr, sehr spannend, was du erzählst. Um direkt, ich meine, das kommt auch in die Shownotes und so, aber magst du einmal auch deine Webseite nennen, also wie man sie findet?
Entweder googelt man, Herzensmama, genau, oder die URL, die Website ist herzens-mama.de.
Ah ja, okay, das ist ja wirklich einfach sozusagen eingängig, ne? zu finden. Eingängig, sehr, sehr gut. Also spannend, also solche Sachen stellst du vor und du hast ja alles Mögliche auch an Artikeln. Das ist ja ganz schön viel Arbeit auch, ne? Sich die ganzen Infos zusammenzusuchen, vielleicht sich die neuesten, wahrscheinlich auch die neuesten Studien irgendwie irgendwo rauszugraben. Ne? Aber wie viel Zeit nimmt das so ein? Kannst du das einschätzen oder ist es schwierig?
Schwierig, mal mehr, mal weniger tatsächlich. Also im Sommer hatte ich eine Phase, da habe ich super viel veröffentlicht, da habe ich auch ganz viele Artikel zu allen möglichen Beschwerden auch, die man als Frau haben kann, allen möglichen Gründen für Kinderlosigkeit, also auch so medizinische Gründe mal aufgeführt.
Oh, toll.
Also das war wirklich, da habe ich bestimmt 3-4 Stunden pro Tag am Blog gesessen.
Das glaube ich.
Ich mache das auch gerne abends, also so, das ist so mein Freizeitvergnügen, wenn man das so nennen kann, aber es ist tatsächlich, also es macht mir auch Spaß. Und ich sag mal so, im Schnitt sind das vielleicht 1-2 Stunden am Tag, ne, die man so auch auf Instagram verbringt. Ich habe dann ja auch einen kleinen Instagram-Account, den ich pflege nebenbei. Und das ist jetzt überall nicht so die Masse, aber ja, ich sag mal, die Zahlen, die ich sehe, also das, was so bei mir anlandet, das sind so 10.000 bis 15.000 Besuche im Monat.
Wow.
Ja, das ist schon, also das freut einen dann auch, ne, wenn man das dann sieht. Ja, doch, das ist schon, da stecken ja auch Geschichten dahinter. Und ich freue mich dann auch immer, wenn dann jemand nochmal seine Geschichte mit mir teilt. Vor 2 Wochen ist nämlich auch gerade ein Herzensmama-Baby auf die Welt gekommen.
Ach, schön.
Genau, von einer dann mittlerweile auch guten Freundin, die, mit der ich mich auch ganz viel ausgetauscht habe und, die auch viel, also das ist auch so ein bisschen darüber entstanden, ne, über den Blog.
Toll, das ist ja großartig. Und ich darf verraten, dass ich nämlich auch einen kleinen Artikel schreiben darf für deinen Blog.
Genau.
Und ich freue mich schon riesig, nämlich über die mentale Seite dieser Kinderwunschzeit.
Genau, das fehlt nämlich noch so ein bisschen. Ne? So
da freue ich mich sehr.
Ja, ich freue mich auch total. Das wird es auf jeden Fall bereichern, weil, ja, wie gesagt, viel so Gadget-Kram, viel so Hilfsmittel, natürliche Hilfsmittel, pflanzliche Geschichten, so. Aber dieses, das fehlt einfach noch, das Thema. Und das ist auch sehr wichtig. Also ich habe zum Beispiel viel Yoga gemacht, Kinderwunsch-Yoga. Ne?
Spannend.
Ja. Ich habe eh viel Yoga gemacht vor den Kindern. Das habe ich jetzt ein bisschen einschlafen lassen. Jetzt, wo ich so drüber spreche, ich müsste es eigentlich mal dringend.
Mach, das ist wichtig.
Ja, es ist wirklich
wichtig. Wenn es dir gut tut.
Auch so, genau. Ja. Aber ja, Kinderwunsch-Yoga, ne? Und auch so dieses für sich sein, ne? Meditieren, das finde ich auch super
wichtig.
Ach, schön,
das machst du auch. Ach, das ist ja toll. Ja. Wahnsinn. Freut mich total, das zu hören. Schön. Ich würde einmal sozusagen das Thema ein bisschen wechseln oder irgendwie auch nicht, sondern aber es gibt ja eigentlich so ein anderes Herzensthema noch. Ne? Du hast eine sehr schwierige Geburt gehabt.
Ja, leider.
Ich muss gestehen, ich weiß gar nicht, ob es beim ersten oder beim zweiten Kind war.
Beim
ersten war es, ne?
Genau, ja.
Magst du ein bisschen darüber erzählen, weil das ja schon auch etwas ist, so was dich, so habe ich das zumindest verstanden, auch so nachhaltig beeindruckt hat, ne? Also oder das, was du lange mitgenommen hast und vielleicht immer noch in dir drin ist, sozusagen, was du nicht vergisst auf jeden Fall. Ne?
Das ist auf jeden Fall ein Päckchen, das ich trage. Ja. Und das Päckchen wird ein bisschen leichter mit der Zeit. Aber es ist immer noch da und ich denke, es wird mich auch irgendwie so ein Stück weit mein ganzes Leben lang begleiten. Es gehört jetzt irgendwie zu mir und also es war so, dass die erste Schwangerschaft verlief eigentlich problemlos und es war wirklich eine schöne Schwangerschaft, also ich hatte wenig Beschwerden, bis auf so diese Klassiker, ein bisschen Übelkeit am Anfang und hinten raus natürlich. Wir hatten einen sehr warmen Sommer, er kam Ende August, also das war dann schon so ein bisschen beschwerlich zum Ende hin. Aber überhaupt, also wirklich, ich konnte mich gar nicht beschweren. Und dann bin ich am Entbindungstermin selber, war ich bei meiner Frauenärztin und sie hatte dann einen hohen Blutdruck festgestellt und hatte mich dann ins Krankenhaus geschickt. Und ich muss sagen, ich war zwar in einem Geburtsvorbereitungskurs und dachte auch, ich hätte mich gut auf die Geburt vorbereitet, aber ich habe irgendwie so ein bisschen meinen Kopf ausgeschaltet, was ja eigentlich gar nicht so verkehrt ist, was ja eigentlich gut ist, ne? Also man soll sich ja auch so ein bisschen einlassen. Aber ich war da nicht mehr ich selbst, ich habe Sachen nicht mehr hinterfragt. Und wir waren dann im Krankenhaus und da wurde mir dann so relativ schnell nahegelegt, ohne dass man mit mir auch noch Alternativen besprochen hat, ja, dann leiten wir die Geburt jetzt ein. Der Bluthochdruck steigt jetzt. Es ist noch nicht, eigentlich was im Nachhinein betrachtet, was gar nicht dramatisch noch nicht.
Okay.
Also es war noch gar nicht dramatisch. Aber es war, irgendwie habe ich das auch nicht hinterfragt. Und man ist dann auch so ein bisschen, nenne ich es naiv. Naiv hört sich so gemein an. Aber es war so ein bisschen, ach ja, ich habe eh keine Lust mehr.
Ja, und die wissen schon, was sie tun, wahrscheinlich auch.
Die wissen schon,
auch,
was sie
ne?
tun, ne?
Mit so einem Vertrauen.
Genau. Mm. Und dann habe ich eine Tablette bekommen, die ist auch sehr umstritten. Das habe ich, das wusste ich gar nicht. Ich habe das dann zwar irgendwie unterschrieben, dass das Off-Label ist, also dass das außerhalb des eigentlich dafür vorgesehenen Anwendungsgebietes ist, diese Tablette, aber ich habe das nicht hinterfragt, ne? Und ja, dann ging das Ganze so seinen Lauf und eigentlich war ich auch da noch guter Dinge. Also ich muss sagen, ich hatte dann auch einen ganz guten Geburtsfortschritt und ich habe im Nachhinein, habe ich mir auch meinen Geburtsbericht angefordert, um den meiner Hebamme durchzugehen, meiner eigentlichen Nachsorgehebamme, nicht die Hebamme, die bei der Geburt dabei war, um zu verstehen, was dort eigentlich passiert ist. Und es ging dann in die Nacht und da war auch noch alles gut und ich bekam regelmäßige Wehen und es war eigentlich, war der Weg genau der richtige. Ja, und dann kam der nächste Morgen und ich bin an eine Hebamme geraten, die, glaube ich, ihren Beruf verfehlt hat. Also es war wirklich schlimm. Ich hab sie kennengelernt, wurde ich erstmal angeflaumt. Ich hatte nur was nachgefragt. Sie sollte mich eigentlich zum Kontroll-CTG abholen, hatte sie nicht. Bin ich nur in Kreißsaal gewatschelt und habe mal nachgefragt, ob... Also ich war wirklich nett, ne? Ich habe nur gesagt, Mensch, ich wollte mal nachhören. Ich sollte eigentlich zum Kontroll-CTG vor einer Stunde kommen. Ja, ich melde mich schon noch. Okay, so. Und das war das Erste, was ich von dieser Frau erlebt habe unter der Geburt. Und ich habe nur gedacht, ich will hier nicht bleiben, ich will hier wieder weg. Also ich hatte echt so einen Fluchtinstinkt. Und aber man ist so vernünftig. Man denkt, nein, jetzt bist du hier schon aufgenommen. Die Geburt ist irgendwie schon in Gange. Du kannst das Krankenhaus jetzt nicht wechseln. Ja. Und ich habe in einem relativ kleinen Krankenhaus entbunden. Es gab nur eine Hebamme. Das heißt, es gab auch keine Chance, die Hebamme zu wechseln. Und leider hatte diese Frau auch noch die nächsten 36 Stunden Schicht. Also es gab auch keine Möglichkeit, irgendwie zu sagen, okay, dann sitze ich jetzt auf.
Ja.
Und ja, irgendwie hatte diese Frau Stress. Die hatte irgendwie Zeitnot. Ich weiß es nicht.
Hatte auf jeden Fall nichts mit dir zu tun.
Nee, ich weiß es nicht. Irgendwie hatte sie auch... ich meine, das ist auch, ich möchte auch wirklich mal eine Lanze brechen für diese ganzen Hebammen da draußen. Es gibt sehr, sehr viele Hebammen, die einen wunderbaren und tollen Job machen und die trotz dieser widrigen Umstände, die in den Kreißsälen herrschen, ja trotzdem ihre Empathie und ihre Geduld und ihre gute Laune nicht verlieren. Ja. Aber diese Frau war irgendwie, weiß ich auch nicht. Ja, und ich habe im Nachhinein von einigen Bekannten, die auch dort entbunden haben, gehört, dass sie das Gleiche empfunden haben. Also diese Frau scheint wirklich einfach auch Zeitdruck zu haben. Oder will Geburten schnell runterrocken, also die will schnell diese Geburten zum Ende bringen und man hat mir nicht die Zeit gelassen. Dann wurde ich an einen Wehentropf verfrachtet, der wurde immer stärker, ich hatte Wehenstürme und ich wollte...
Was sind denn Wehenstürme?
Wehenstürme ist, wenn die Wehe quasi nicht mehr aufhört. Normalerweise kommen Wehen in so Wellen.
Kommt
eine Wehe und dann hast du danach auch immer eine Phase der Entspannung, wo du wieder ein bisschen Luft holen kannst, durchatmen kannst und ein Wehensturm ist quasi, du hast eine durchgängige Wehe. Und ich habe es aber alles erduldet und ertragen, weil ich die ganze Zeit so dieses Gefühl hatte, ich will auf gar keinen Fall einen Kaiserschnitt. Also für mich war der Kaiserschnitt so das absolute, ich wollte das partout nicht. Ich bin sogar selber ein Kaiserschnittkind und mich würde es nicht geben, gäbe es den Kaiserschnitt nicht, dann würden meine Mama und ich nicht sein. Ne? Also von daher, ich bin froh, dass es diese Möglichkeit gibt und ich bin froh um jeden, der wirklich medizinisch notwendig einen Kaiserschnitt bekommt. Aber ich wollte keinen medizinisch nicht notwendigen Kaiserschnitt. Und dann wurde eigentlich war ich total guter Dinge. Wir hatten gute Laune im Kreißsaal. Mein Mann und ich haben rumgespaßt und rumgeflaxt, bevor das mit diesen Wehenstürmen und so losging. Aber ihr ging es nicht schnell genug. Und jetzt wird es auch ganz schön lange.
Nein, erzähl. Das ist toll, dass du es erzählst. Vielen Dank.
Und es ist, es war dann so, dass sie diesen Wehentropf, der die Wehen verstärken sollte, immer weiter hochgeschraubt hat und mir gar nicht die Chance gelassen hat, eigene Wehen zu entwickeln, die ich eigentlich schon hatte. Also sie hat alles dafür getan, diese Geburt zu beschleunigen. Und ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, ich müsste mal aufstehen, ich müsste mich mal bewegen. Es hieß immer, das Kind rutscht nicht ins Becken, es rutscht nicht ins Becken. Und ich dachte nur so, ja, naja, wie soll es denn auch runterrutschen, wenn ich nicht aufstehen darf? Also Schwerkraft und so ein bisschen.
Ja, klar.
Dann bin ich schon heimlich auf Toilette gegangen und habe irgendwie versucht, mein Becken zu kreisen. Und also es war wirklich eine ganz absurde Situation. Und ich glaube, um 10 Uhr fiel das erste Mal das Wort Kaiserschnitt. Da müssen wir wahrscheinlich einen Kaiserschnitt machen. Und
nach wie vielen Stunden war das?
2.
Oh, wow.
Ja, ja. Okay. Also ich bin am Samstag eingeleitet worden und dann ging das so langsam los. Und ich glaube, sonntags morgens um 8 sollte ich dann im Kreißsaal vorstellig werden. Und da hat sie dann gleich ihre ganze. Alles, was sie so gefunden hat. Wehentropf, ne? Die hat wirklich versucht, ich glaube, die weiß nicht, ob die bis 12 Uhr fertig werden wollte oder so, damit sie rechtzeitig zum Mittag kommt. Da bin ich auch wirklich mittlerweile, weil ich auch im Nachhinein festgestellt habe, dieser Kaiserschnitt war zu dem Zeitpunkt nicht medizinisch notwendig. Was natürlich 8, 9, 10 Stunden später passiert wäre, das weiß man nicht, ne?
Aber
um 10 Uhr fiel das erste Mal dieses Wort Kaiserschnitt und ich wusste, dass in dem Krankenhaus es nicht möglich ist, nach der Geburt bei dem Kind zu sein. Also in diesem Krankenhaus ist es so, dass man 2 Stunden erstmal von seinem Kind getrennt ist, wenn man einen Kaiserschnitt hatte.
Krass.
Katastrophe. Komisch. Also ja, wirklich. Hängt irgendwie damit zusammen, dass da nur eine Hebamme ist und die das nicht gewährleisten, was auch immer. Aber ich wusste, dass das so ist. Aber ich war so naiv und ich dachte, es wird ja bei mir eh kein Kaiserschnitt, dass ich trotzdem dieses Krankenhaus gewählt habe.
Ja.
Im Nachhinein muss ich sagen, was haben mich da eigentlich... Also, keine 10 Pferde würden mich mehr in dieses Krankenhaus bekommen zur Entbindung. Und dann fiel das Wort Kaiserschnitt, das war so 10 Uhr das erste Mal. Und ich war, nein, ich will das nicht, auf gar keinen Fall, auf gar keinen Fall. Und dann haben die irgendwann angefangen, mit 3, 4 Leuten auf mich einzureden. Und ich habe aber immer weiter, ich sage, nein, ich will das noch versuchen. Und sie hat immer schön den Wehentropf hochgedrückt, ne? So von wegen, wenn die solche Schmerzen hat, dann wird sie schon aufgeben.
Also nicht mit dir zusammengearbeitet, also man könnte das ja auch als Team machen. Lass uns als Team dieses Kind gesund zur Welt bringen, sondern eher so als, wir möchten, dass sie das macht und deswegen versuchen wir sie unter Druck zu setzen.
Ja. Und dann kamen ganz viele unschöne Untersuchungen, die bei mir gemacht worden sind, die sehr wehtaten, die einfach nur unerträglich waren. Im Nachhinein in dem Moment habe ich es nicht hinterfragt. Ich hätte sie anbrüllen sollen, ich hätte sagen sollen, was machst du hier eigentlich? Ich bin eigentlich auch nicht auf den Mund gefallen, aber in dem Moment war ich nicht ich selbst. Ich habe es einfach ertragen. Ich habe es einfach über mich ergehen lassen. Und ja, es gibt am 25.11. ist immer der Roses Revolution Day. Ich weiß nicht, ob der dir das was sagt. Das ist der internationale Tag, um auf Gewalt in der Geburtshilfe aufmerksam zu machen. Und das, was dort mit mir gemacht wurde, fällt unter den Punkt Gewalt in der Geburtshilfe. Das ist psychische Gewalt, das ist aber auch physische Gewalt. Und das war mir überhaupt nicht bewusst in dem Moment, was da eigentlich passiert. Und man hat ja nur so dieses eine Ziel eigentlich vor Augen, das Kind gesund zur Welt zu bringen. Und dann erduldet man all das. Mhm. Und ich glaube, einen Tag später habe ich schon gedacht, was ist hier eigentlich passiert? Irgendwann wurde mir dann einfach so Angst gemacht. Da wurde dann gesagt, ja, die Herztöne vom Kind werden schlechter. Stimmte gar nicht.
Krass.
Also man konnte es auf dem CTG nachher nachvollziehen. Es war gar nicht so. Dann stimmst du dem Kaiserschnitt zu. Dann sagst du nicht mehr, nein, ich versuche es noch weiter, wenn dir jemand sagt, dass dein Kind vermutlich stirbt. Ne?
Also, natürlich. Ja.
Ja. Und all dieser psychische und physische Gewalt, die da ausgeführt wurde, hat dann dafür gesorgt, dass ich diesem Kaiserschnitt dann widerwillig zugestimmt habe.
Krass.
Und ich war bei 8 cm Muttermund, ne? 10 brauchst du ja, um irgendwie. Und da wurde mir nachher noch gesagt, dein Becken ist viel zu eng, da wirst du niemals ein Kind so durchbekommen und das wird niemals passen. Du kannst gar kein Kind auf normalen Wege zur Welt bringen. Und also mir wurde da wirklich auch Sachen gesagt, und da hatte ich sehr dran zu knapsen. Und dazu kam dann natürlich dieser Umstand, dass mein Sohn dann weg war. Ne? Also ich wurde aufgeschnitten im Kreis im OP. Sie haben mir kurz mein Kind gezeigt und dann waren mein Mann und dieses Kind weg für die nächsten 2 Stunden. Und ich lag im Aufwachraum ganz alleine. Und es gibt viel, viel schlimmere Kaiserschnitte. Meine Mama zum Beispiel ist in Vollnarkose verfrachtet worden, ne? Und die hat mich ganz, ganz lange nicht gesehen. Ich weiß gar nicht, wie wann nicht. Also, aber für mich war dieser Kaiserschnitt extrem traumatisch. Und ich konnte, also jetzt kann ich drüber sprechen, ohne dass ich direkt in Tränen ausbreche.
Ja.
Aber das konnte ich ganz lange nicht, weil das einfach wirklich, ja. Und jetzt fange ich gleich schon wieder an zu
Das ist völlig in Ordnung.
weinen.
Es war ein traumatisches Erlebnis für dich, ja.
Ja.
Und das hält halt nach. Und deswegen ist es, finde ich, auch so tragisch, ja. Sind ja auch tatsächlich, also das hört man ja öfter, ja. Auch ich, die ja, ne, nicht in diesem Thema drin ist, aber ich habe auch, Gott sei Dank, ist ja auch in den letzten Jahren da was passiert, ne? Dass Frauen aufbegehren, ne? Dass Frauen sagen, hey,
Ja.
was hier in den
Ja.
deutschen Kliniken zum Teil abläuft, das ist Gewalt. Ja, psychische und physische
Ja.
Gewalt, ja. Und ich finde, jemandem
Ich
zu
kenne auch ganz
sagen, dein
viele.
Kind stirbt vielleicht, das finde ich, also ich
Ja,
meine, also wie
ja, ja.
perfide ist das, ne?
Ja. Und nur weil man dann selber vielleicht gerade diese Geburt zu Ende haben möchte, um in die Pause zu gehen, ne? Also, ich finde es. Also es ist mittlerweile so, dass ich jetzt besser drüber sprechen kann. Ich habe mich jetzt auch gerade schon wieder gefangen.
Alles gut, alles gut.
Ja, es ist, ich konnte dann zum Glück sehr viel aufarbeiten und
Ja.
wir haben auch, also mir hat es am Anfang total gefehlt, dass ich, also ich hatte wirklich ein Problem, auch eine Bindung zu unserem Sohn aufzubauen, die ersten Wochen.
Ja.
Weil, oh Gott, jetzt geht es schon wieder los.
Alles gut, alles gut. Das ist sehr menschlich und es zeigt ja nur, wie sehr es dich immer noch, ne? Ich meine, was hast du gesagt? Dein ältester Sohn ist 3, ne? Überleg mal,
Ja,
ne?
ja,
3 Jahre
ja.
später ist das immer noch, und du hast ja, du wirst ja gleich erzählen, wahrscheinlich davon, wie du es aufgearbeitet hast, ne? Du
Ja,
hast ja schon ganz viel gemacht, ne?
genau.
Trotzdem wird man
Ja.
das nicht los, ne?
Nee, nee.
Ja, verstehe ich sehr gut.
Oh,
Also es
jetzt
war
muss ich mal
schwierig,
sammeln.
alles gut. Also es war schwierig, eine Verbindung aufzubauen, weil ich glaube, gerade nach der Geburt, ich glaube, es ist halt also so stelle ich mir das vor, als jemand, der keine
Ja.
Kinder hat. Das ist natürlich irgendwie auch so ein magischer Moment, ne? Du hast das Kind dann auf
Genau.
der Brust im besten
Ja, genau. Und
Fall
das
und
fand gar nicht statt. Ne? Es war so, dass ich auf
ja.
einmal ich war dann im Aufwachraum und dann irgendwann hatte ich mich da so lange zur Wehr gesetzt in diesem Aufwachraum, dass ich dafür, also das, dann durfte mein Mann mit meinem und unserem ersten Sohn dann
Warum
in diesen
auch nicht?
Aufwachraum
Also ich
kommen.
verstehe
Ja,
überhaupt nicht, wo das
du, wir
Problem
wurden da,
ist.
also da wurde der Anästhesist, Oberarzt, der meinte zu uns, als er dann gesehen hat, dass wir da waren, also dass er mit in diesen Aufwachraum geschoben wurde. Ja, das ist ja ein unsteriler Raum. Hier haben Neugeborene nichts zu suchen. Und ich denke nur so, ja,
Aber er nimmt
ich
das doch
habe
auch
eine,
mit im besten Fall ziemlich
ja, und
schnell, wenn alles
ich habe
gesund
eine
ist.
offene OP-Wunde am Bauch und ihr erzählt mir hier gerade, dass das ein der nicht sterilste Raum im ganzen
Stimmt.
Krankenhaus ist. Danke. Also mein Sohn
Okay,
ist
auch nicht sehr
unvollständig. So,
beruhigend.
nee. Und mein Sohn ist ja heile zur Welt gekommen. Und ich meine,
Ja.
Kinder, die irgendwo im, ja, das ist ein doofes Beispiel, ne, aber die im Busch zur Welt kommen,
Ja.
die haben nachher auch,
Ja.
also
Völliger
da habe ich
Schwachsinn,
auch noch
ne?
gesagt, naja.
Ja.
Nee, aber dann kriegst du so ein angezogenes Wesen gezeigt. Und das soll dann dein
Ja.
Kind sein. Und dann, so,
Krass.
okay, das ist jetzt mein Kind, wirklich? Ne? Also mein Mann hat uns zumindest, ja, ich war die ganze Zeit dabei, es ist er wirklich.
Süß.
Also, ja, aber wir haben dann, also das hat mir echt, da hatte ich lange dran zu knapsen, ne? Und diese ganze Geburt war doch halt, ja, die hat mich beschäftigt. Die hat mich ein Jahr bis oder anderthalb Jahre, bis ich das nächste Mal schwanger war und auch dann bis zur zweiten Geburt
Ja, glaube ich.
extrem beschäftigt. Ich glaube, jeder in meinem Umfeld hat meine Geschichte schon einmal gehört und meine Tränen schon einmal getrocknet,
Ja,
mindestens einmal.
ja,
Ja, weil es einfach irgendwie dazugehört, ne?
ja.
Und
Ja, absolut.
es wird besser. Es
Ja. Magst du mit uns teilen, was hast du gemacht, um das aufzuarbeiten, dieses Trauma, dieses
also ich
traumatische Erlebnis?
sehr, sehr viel drüber gesprochen. Also
Ja.
ich habe direkt eigentlich von Anfang an angefangen, darüber zu sprechen, weil ich festgestellt habe, dass mir Sprechen hilft. Ich habe es aufgeschrieben zum Teil. Ja, ich habe einfach versucht, all das so darüber zu verarbeiten. Ich hatte Glück, ich bin nicht in einen Babyblues oder in diese, wie heißt es, postnatal,
Postpartale,
postpartal,
ja,
ne, diese,
postpartale Depressionen, ne?
genau, da bin ich zum Glück nicht reingerutscht, da hatte ich sehr viel Glück. Ich hatte
Ja.
eine wunderbare Hebamme, die mich toll begleitet hat, also Nachsorgehebamme, die mich toll begleitet hat bei dem ganzen Thema. Wir haben, als der Kleine, ich glaube 3, 4 Wochen alt war, haben wir ein Heilbad gemacht. Eine ganz tolle Möglichkeit für alle Mütter, die so ein bisschen denen diese Geburtserfahrung oder diese Bonding-Erfahrung am Anfang fehlt. Und zwar haben wir das bei uns zu Hause gemacht und ich habe mit freiem Oberkörper im Bett gelegen, so ein bisschen mit Handtüchern ausgestaffiert. Und mein Sohn wurde gebadet von seinem Papa und dann haben sie mir dieses nasse Baby, unseren nassen Sohn, auf die Brust gelegt, damit ich diesen Moment, der mir ja so fehlte, dass wir den nochmal nachempfinden können. Und
Wundervoll.
das hat total geholfen. Also dieses Heilbad kann ich wirklich jedem nur empfehlen, der ja, der auch vielleicht dem dieses Erlebnis auch so ein Stück weit fehlt, ne? Also eigentlich sollte das, wenn man das möchte, sollte das eigentlich jeder Hebamme nach dem Kaiserschnitt einmal ja, mit einem machen, weil dieses Gefühl, dieses glitschige Baby auf der Brust zu haben, das fehlte mir total. Ja, und ja, das waren so kleine Schritte, die wir gemacht haben. Sehr doll geholfen hat mir auch einfach zu verstehen, dass das, was da passiert ist, nicht meine Schuld war. Oh, also das wurde mir am Anfang ja immer suggeriert, ne? Ich wäre nicht in der Lage, ein Kind zu gebären. Mein Becken ist zu klein. Ja, also da wird dir ja völlig die Fähigkeit irgendwie abgesprochen und ohne dass ich es auch versucht habe. Und es war, also das war wirklich schwierig für mich, ne? Dass man mir da irgendwie so gesagt hat, dass das an mir lag, dass ich schuld sei, dass das nicht geklappt hätte. Und,
Also auch vor dem Hintergrund, dass du ja noch ein zweites Kind wolltest.
Genau,
also das stelle ich mir auch total schwierig vor. Ne?
So, und dann habe ich immer so dieses, du bist nicht in der Lage, also stand auch, glaube ich, so in meinem Geburtsbericht, vaginale Geburt ausgeschlossen, also irgendwie in ihrem Fachchinesisch, da wo ich so dachte, so, mein Becken ist zu klein. Und wer mich kennt, weiß, dass ich eine sehr breite Hüfte habe. Und bestimmt alles, aber nicht schwarzes Becken habe.
Verrückt.
Damit hat das auch gar nichts zu tun. Also habe ich alles im Nachhinein dann rausgefunden. Und ja, durch so ein bisschen auch meine Arbeit oder wie ich selber auch mich interessiere für den ganzen Bereich, habe ich dann einfach auch angefangen, mich mit dem Thema richtig auseinanderzusetzen. Ne? Ich habe mich ganz, ganz intensiv mit dem Thema Geburtshilfe auseinandergesetzt, wie Geburtshilfe idealerweise sein sollte. Ich habe mich mit Alleingeburten, also ich habe Bücher gelesen zum Thema Alleingeburten, Hypnobirthing, also so diese Methode, ein Kind schmerzfrei oder schmerzarm zur Welt zu bringen. Und ich habe mich ganz, ganz viel mit den physiologischen Vorgehens, also alles mögliche, ich habe alles aufgesogen, was ich irgendwie finden konnte, ne? Und ich habe auch einen ganz tollen Podcast gehört. Das war die friedliche Geburt von Christine Graf. Also auch ganz, ganz toll. Das hat mich wirklich auch getragen durch diese Zeit. Yeah. Und auch ein großer Faktor war, ich habe mich mit meiner Nachsorgehebamme zusammengesetzt und wir haben diesen Geburtsbericht von unserem ersten Sohn.
Ja, das hast du vorhin erwähnt. War das ein Problem, an den ranzukommen eigentlich?
Nö, das ging eigentlich problemlos. Okay. Ich habe dann dem Krankenhaus geschrieben, wo unser erster Sohn zur Welt kam, dass ich die gerne hätte, die Akte, die komplette Patientenakte. Und die haben sie mir dann auch zur Verfügung gestellt, 70 Seiten. Die haben wir dann studiert, ja. Und es hat mir geholfen, also auch wenn es im Nachhinein ein bisschen schwierig ist zu hören, dass der Kaiserschnitt wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt, ne, wie gesagt, es ist immer zu dem Zeitpunkt, man weiß nie, was eine kurze Zeit später passiert ist, aber medizinisch nicht indiziert war, das hat mir irgendwie geholfen, weil ich wusste, mein Urinstinkt, den ich meine Intuition, den ich in dem Moment hatte, den ich aber irgendwie an der Pforte vom Krankenhaus abgegeben habe, auf den hätte ich mich einfach verlassen sollen, weil dann hätte es, wahrscheinlich wäre es nicht dazu gekommen, weil das war dann nämlich das, was bei unserem zweiten Sohn passiert ist. Da habe ich mich sehr, sehr gründlich auf die Geburt vorbereitet.
Ja, das wäre meine nächste Geschichte. Frage gewesen. Genau, was hast du gemacht, als du dann zum zweiten Mal schwanger warst?
Genau, und dann habe ich, es gibt eine neue Leitlinie. Kennt wahrscheinlich nur Hebammen und Fachleute. Die S3-Leitlinie, vaginale Geburt am Termin. Ein 70 Seiten langes Empfehlungspapier vom Deutschen Gynäkologenverband und ganz vielen Fachleuten zusammen erarbeitet, wie man in welchen Situationen, die in der Geburtshilfe stattfinden können, agieren sollten und was die Empfehlung ist. Ich habe dieses Papier durchgelesen, komplett studiert.
Wow.
Meine Hebamme hat mich für völlig verrückt erklärt. Die hat gesagt, du bist doch, selbst ich habe nur die Kurzfassung gelesen, ich habe die Langfassung gelesen.
Ja gut, aber nach dem Erlebnis, das du hattest, finde ich es jetzt nicht so wahnsinnig verwunderlich.
Genau, also, und viele haben gesagt, du bist doch total bescheuert, du verkopfst doch total vor der Geburt. Also das war auch wirklich, meine Mama hat es immer gesagt, du verkopfst doch total, du darfst da nicht so viel drüber nachdenken. Aber mir hat dieses Wissen Sicherheit gegeben, unter der zweiten Geburt mich trotzdem dann fallen lassen zu können. Ja. Weil ich wusste, dass mir niemand mehr Sachen erzählen kann, die nicht so sind. oder die nicht stimmen oder die ich nicht hinterfragen kann. Also das war, mir hat Wissen wiederum Selbstbewusstsein und gegeben, um sicherer und mit mehr Vertrauen in mich auch und in meine, in meine Möglichkeit oder in meine Fähigkeiten als Frau gegeben. Also das war so dieses, ne? Das hat mir Sicherheit gegeben.
Ja, natürlich, das hat dich empowert, ne? Ja, und das ist ja, finde ich auch total logisch. Wissen empowert Menschen. Nur wenn sie wissen, was ihre Rechte sind zum Beispiel, können sie dementsprechend auch Entscheidungen treffen.
Ja, das war beim Kinderwunsch ja genauso, ne? Das war auch,
stimmt.
Ich mich auch nicht auf meine Gynäkologe, meine erste hier, die mit, ne? Ja. Die sagte, ja, da müssen sie ein bisschen Mönchspfeffer nehmen und dann regelt sich das schon. Ja. Nein, danke. Die hat mir, glaube ich, sogar eine Gelbkörperschwäche diagnostiziert. Weil sie gesagt hat, dass, weil sie mir das zweite Mal Blut abgenommen hat, obwohl mein Eisprung noch gar nicht war.
Ach Gott.
Ja. So eine Sache habe ich auch in meinem Blog thematisiert. Da habe ich gesagt, die Gelbkörperschwäche erkennen, ne? Und richtig erkennen, wichtig. Das lese ich so oft, dass die Frauen sagen, mir wurde eine Gelbkörperschwäche diagnostiziert. Dann frage ich einmal nachher, wann wurde dir dein Blut abgenommen? Ja, an dem und an dem Zyklustag. Ja, und wann ist dann Eisprung? Also, ne, das ist immer so, das soll ja eigentlich 7 Tage nach dem Eisprung stattfinden. Ja. Also, viele sagen einfach pauschal Zyklustag 21, weil wir funktionieren ja alle wie ein
Baby. Alle gleich.
Ne? Alle gleich. Wir haben ja alle einen 28-Tage-Zyklus. Ja. Und wenn ich dann einmal kurz nachfrage, wie lange ist denn ein Zyklus normalerweise? Ja, so 35 Tage. Ja. Dann kannst du auch an Zyklustag 21 noch kein Blut abnehmen. Das funktioniert dann auch einfach nicht. So. Ja, so eine hatte ich auch so. Und so. Solche Geschichten haben mich eben auch dann wiederum, ne? Das ist auch so. Das thematisiere ich auch auf meinem Blog. Also ich möchte da um Gottes Willen Gynäkologen und so, ne? Ich habe das nicht studiert, ich habe kein Medizin studiert, aber gewisse Sachen kann man sich einfach, muss man
sich einlesen.
Genau.
Ja, weil, definitiv. Weil
leider sind nicht alle Gynäkologen Reproduktionsmediziner und Kinderwunsch ist ja keine Krankheit im ersten Sinn, ne? Im ersten Weg. So viele. Kennen sich damit auch gar nicht aus. Das sollen sie auch gar nicht. Dafür gibt es ja auch Fachleute. Aber wenn sie dann den Frauen so Blödsinn erzählen.
Nein. Ja, auf jeden Fall. Das verstehe ich total gut. Ja, und magst du noch erzählen, was dann, wie dann deine zweite Geburt aussah?
Oh, die war traumhaft schön. das tut mir manchmal auch immer so ein bisschen leid für unseren ersten Sohn, ne? Weil wenn ich die Geburt erzähle, fange ich an zu weinen, also vor Wut und irgendwie. Und bei der zweiten fange ich an zu weinen vor Rührung. Das ist eigentlich total unfair dem ersten gegenüber. Aber ich kann es jetzt nun mal, so ist es nun mal. Das ist nun mal, wie gesagt, das Päckchen, was ich irgendwie mitnehme. Tatsächlich war die zweite Geburt, da war die zweite Schwangerschaft, die war dann gar nicht mehr so entspannt wie die erste, weil ich, ich glaube, so ab der 34. Woche begann ich Anzeichen einer Schwangerschaftsvergiftung zu entwickeln. Genau, also hatte ich in der ersten Schwangerschaft ja zum Ende hin, war das ja, stand das ja auch so ein bisschen im Raum, aber in der zweiten Schwangerschaft verdichteten sich dann die Symptome leider immer mehr. Das war bei mir, war das in meinem Fall was Bluthochdruck, den ich immer verstärkter und vermehrter bekam und das war dann sehr unschön. Da musste ich dann mindestens einmal die Woche zur Frauenärztin. Es wurde immer Blut abgenommen und da wurde immer geguckt, ob diese
Präklampsie, glaube ich.
Präklampsie, genau. Ob die eintritt oder nicht. Weil wenn es so ist, ist das ein sehr krasser medizinischer Notfall, der sofort behandelt bedarf. Wenn dieses HELLP-Syndrom, das ist ja dann die nächste Stufe, dieses HELLP-Syndrom dann ausbricht. Und das war nicht so schön. Das war sehr unentspannt dann zum Ende hin, ne? Und das war so demotivierend, weil ich hatte mich die ganze Schwangerschaft mit Podcasts und Hypnobirthing und allem auf diese Geburt vorbereitet und auf einmal grätscht mir so in meine ganze positive Stimmung auf diese Geburt, grätscht mir diese Schwangerschaftsvergiftung so in den Reihen. Aber ich hatte zum Glück, wie gesagt, eine super Hebamme, das ist auch die Hebamme beim zweiten Kind dann, und eine tolle Gynäkologin, die mich super getragen haben. Und ich habe auch bewusst für die zweite Geburt ein ganz anderes Krankenhaus ausgesucht.
Das hätte ich aber auch gemacht.
Gar nicht wieder in dieses Setting zurück wollte. Nee. Und zwar in ein Krankenhaus, was fast eine Stunde Fahrzeit von uns entfernt ist. Wo meine Nachsorgehebamme auch Beleghebamme ist, also wo ich auch wusste, dass sie, und sie hat mir in der Schwangerschaft gesagt, ich kann dir, Annika, ich kann dir dieses Krankenhaus und alle meine Hebammenkollegen wärmstens empfehlen, da ist keine dabei, wo ich ein schlechtes Gefühl hätte, wenn du da hingehst. Und mein Mann hat mich erst für verrückt erklärt, gesagt, ich fahre eine Stunde, also man muss dazu sagen, ich wohne auf dem Land, unsere nächstgelegene Entbindungsklinik ist 30 Minuten entfernt, also Nicht hier mit mal eben 5 Minuten und ich habe da 10 Kliniken im Umkreis. Nee, nee, also wir
Ja.
müssen schon echt, wir müssen eh fahren.
Ja.
Und dann habe ich ihn ja dazu überredet bekommen, dass wir da mal hinfahren und uns vorstellen. Und ja, es spitzte sich dann leider zu. Mein Ziel war immer die ganze Zeit nur irgendwie 37 plus 0, also 38. Schwangerschaftswoche zu
Ja.
erreichen, damit der Kleine kein Frühchen mehr ist und ich dort entbinden kann, weil diese Klinik hat keine Frühchenstation. Das heißt, ich musste dann halt zusehen, dass ich auf jeden Fall irgendwie bis zu diesem Tag komme. Und ja, es wäre sehr stressig. Die ganzen letzten 2, 3, 4 Wochen der Schwangerschaft waren auch überhaupt nicht mehr positiv. Ich habe nur nach Blutdruck gemessen und Blutdruck kann man sich auch hochmessen.
Na
Also habe
klar,
ich
das glaube ich.
festgestellt. Also hatte
Ja,
man
kann ich
so
mir vorstellen,
Panik
ja.
geschoben und ja. Und ich dachte immer, ja, eine Einleitung wird wieder in einem Kaiserschnitt enden. Und deswegen war das für mich auch so, nein, ich will das auf gar keinen Fall. Und ne, das muss irgendwie so klappen. Ja, und dann kam aber der Tag der Tage, wo wir gesagt haben, es geht nicht mehr. Die Zeichen werden sehr deutlich. Kamen dann noch andere Symptome hinzu bei mir. Und dann bin ich
Ja.
stationär aufgenommen worden in diese Klinik. Und aber es war so toll da, weil dieses Hebammenteam, ich habe, glaube ich, jede Hebamme in der Zeit, wo ich da aufgenommen war, einmal kennengelernt, die waren alle so nett und die haben mich alle verstanden. Und auch die Oberärztin, die mich da betreut haben, die kannten alle meine Geschichte. Und ich kam da
Ah,
irgendwie mit so einem zwei
cool.
Seiten Geburtsplan an, wo ich genau gesagt habe, was ich will und was ich nicht will.
Wie cool,
Auch da wurde ich
Wahnsinn.
für verrückt erklärt. Es war mir egal. Es war mir wichtig, dass das so, dass es nicht einfach nochmal dazu kommt. Und ja, ich habe dann, wir haben uns dann irgendwann dazu entschieden, ja recht früh, 38. Woche, eine Einleitung zu starten, ist früh. Aber wir haben es dann dennoch gewagt, mal die Einleitung zu machen, weil ich gesagt habe, dann kann es immer noch ein Kaiserschnitt werden. Aber dann habe ich es zumindest probiert. Ja, und es schlug so gut an. Und ich habe mich komplett auf meinen Instinkt verlassen. Ich habe all das eingefordert und es war mir auch egal, was die Leute, also was die Hebammen dann sagen. Ich habe das jetzt mal so als Dienstleistung angenommen, mal gesehen. Und ich habe all das eingefordert und gemacht, wo ich das Gefühl hatte, es tut mir gut. So wollte sie dann CTG schreiben im Liegen, habe ich gesagt, ich lege mich nicht hin. Ich lege mich unter der Geburt nie wieder auf den Rücken. So, ich stelle mich hier hin und kreise mein Becken. Wenn du schaffst, dabei ein CTG zu schreiben, ist gut. Wenn nicht, ist mega. Ich mach das jetzt. Und ja, bin da viel auf und ab getigert. Und ich hatte eine wundervolle Hebamme, die hat mich genau das machen lassen, was sich für mich gut angefühlt hat. Sie hat gesagt, du bist der Regisseur deiner Geburt. Ich bin hier
Ja,
nur der
toll.
Statist, ne? Also es ist wirklich
Ja.
super. Ich kriege jetzt noch
Genau die
Gänsehaut. Es
richtige
war,
Einstellung,
genau, es
ne?
war so schön. Und irgendwann habe ich dann. Da war ich dann kurz ein bisschen konsterniert. Da hieß es dann, sie hat mich untersucht. Das hat sie auch nur super selten gemacht, weil ich gesagt habe, das triggert mich, ne? Dieses untersucht werden unter der Geburt. Das hatte ja das Thema Gewalt unter der Geburt angesprochen. Das hat mich, und dann hat sie gesagt, darf ich es einmal? Sie hat vorher gefragt, ne? Total, also viel wertschätzender. Und dann sagte sie, glaube ich, irgendwie 4 Zentimeter. Kopf ist noch weit oben. Und das war genau das, was mich super getriggert hat, weil das war das, was unter der ersten Geburt ja anscheinend dafür gesorgt hat. Der Kopf, der rutscht nicht richtig runter, ne? Und ich so, oh nein, und das wiederholt sich hier alles, ne? Und ich sage, egal, das schaffe ich, ne? Und ich war richtig motiviert. Und dann fragte sie, irgendwann müsste mal was gegen die Schmerzen haben. Ich sage, nee, nee, ich schaffe das. Ja, und ich bin dann in die Badewanne gegangen. Ich habe dann gesagt, ich würde gerne mal die Wanne ausprobieren. Und das hat das Ganze richtig in Schwung gebracht. Und ich glaube, bin ich in die Wanne um 2:30, kurz vor 3. 1,5 Stunden später war unser Sohn da.
Ach,
Ja.
Wahnsinn.
Ich habe in der Wanne gedacht, wenn das jetzt hier noch 10 Stunden so weitergeht, dann, ne, ich gebe auf, dann streiche ich die Segel. Aber ich war tatsächlich da schon in der Endphase der Geburt, ohne es zu
Wahnsinn.
wissen. Ja, und irgendwann sagte die, das war eine ganz witzige Situation, dann sagte die Hebamme, darf ich dich noch einmal untersuchen? Du hörst dich so komisch an, weil ich war eine laute Hebamme, eine laute Gebärende. Ich habe den Kreißsaal zusammengebrüllt. Wir waren zum Glück alleine. Und weil es mir gut getan hat, ne? Ich musste das irgendwie dieses
Glaube ich,
Vertönen
rausgelassen
so.
auch,
Genau, so,
ne? Ja, kann man
und
sich
zwar so
vorstellen.
ein kraftvoller Moment. Es war ein wahnsinnig tolles Erlebnis, ne? Und sie sagte, du hörst dich so komisch an. Darf ich dich mal untersuchen? Und dann merkte sie, sagte sie doch zu meinem Mann, weil sie ja dann im Wasser versuchte, mich zu untersuchen, wenn ich gleich jetzt sage, dann rufst du die 9494 an. Das ist die Nummer von der Gynäkologin zur Entbindung. Und mein Mann war so, hä, was, hä, wie, was, ne? Der war ja eh Statist da, der war der ganzen Geschichte, die haben da ja nicht so viel zu tun, ne? Und sie schrie dann nur, jetzt! Und ich bin so, hä? Wieso jetzt was? Ja, du bist voll eröffnet, du kannst pressen. Hast du Presswagen? Ja, nee, doch, oh, jetzt! Und mein Mann noch am Telefon. Ja, hallo, hier ist der Kreissaal. Ich soll einmal zur Entbindung bestellen.
Süß.
Es war wirklich, Eva, es muss eine Szene für die Götter gewesen sein, wie ich in dieser Badewanne, die Hebamme mit im Wasser. Ich kann das nicht, ich werde hier gestikulieren, das ist für einen Podcast eigentlich völlig.
Aber spannend, wie du es erzählst.
Diese Hebamme, die im Wasser hing, völlig plitschnass war. Ich selber, die Gynäkologin, die reingerannt kam, mein Mann am Telefon. Ja. Hallo, ich würde gerne...
Wie, jetzt wird er so eine Pizza bestellt, so, ne, voll süß.
So. Und diese Nummer werde ich nie vergessen, die 94, die ist drin. So. Ja, tatsächlich. Und dann so zwei, drei Presswehen später war der kleine Mann, kam er dann ins Wasser geflutscht und wurde mir direkt auf die Brust gelegt. Ja. Und da hatte ich genau dieses Erlebnis. Ne? Und ich habe den nicht mehr losgelassen.
Ja,
ich habe den, ich glaube, die ersten 36 Stunden war der nur bei mir auf der Brust. Ich habe den nicht mehr
losgelassen.
Dieses Kind gebe ich nicht wieder her.
Ja, Wahnsinn. Und wie anders, ne, wie ich dich so sehe anders, jetzt, so, ne, wie anders, was für eine andere Energie du diese Geburtsgeschichte erzählst, ne, und die andere, wow, so, Wahnsinn.
Das ist wirklich, also ich kann sagen, ich habe eine, im Mittel habe ich eine ganz gute Geburt gehabt, aber ich hatte eine sehr, sehr traumatische und eine wundervolle Geburt. Und diese zweite Geburt würde ich so gerne nochmal wiedererleben. Also jeder, der dann sagt, oh, ich habe so Angst vor der Geburt, sage ich, ey, ist so geil, ist so geil, wirklich, es ist, Geburt kann auch was ganz, ganz Tolles und ganz, ganz Kraftvolles sein. Und ich weiß noch, ich bin dann aus dieser Badewanne ausgestiegen, ich habe mich gefühlt wie so eine Göttin.
Ja, glaube ich.
Also mir wurde dann kurz dieses Kind abgenommen, es hat mein Mann dann kurz in den Arm gekriegt und ich sollte dann aussteigen, damit ich nachversorgt werden kann und so weiter. Und ich konnte aufstehen, das konnte ich nach dem Kaiserschnitt ja nicht, ne? So eine große Bauch-OP, du kannst erstmal nicht aufstehen. Und ich bin einfach, ich konnte aus dieser Badewanne aussteigen. Und da wurde ich so, rechts und links hatte ich dann die Hebammen und die Gynäkologen, die mich so rausgeführt haben. Und ich habe mir gedacht, so kurz
Und das ist der Unterschied, wie man halt eine Gebärende, und wie man halt eine Gebärende behandelt, ne? Empowert man die, ne? Fühlt sich das an wie ein kraftvoller Akt, toll, wie es vielleicht auch, also nicht vielleicht, sondern wie es auch sein soll.
Ja.
Oder macht man die Gebärende runter? Ihr Selbstbewusstsein, ihr Selbstvertrauen,
Total.
Ist es halt alles eine andere Geschichte. Ja, ne? Und nehmt ihr Kind vor allen Dingen. Das ist
Also wenn ich das so die beiden Hebammen miteinander vergleiche, von der ersten Geburt und die von der zweiten Geburt, dann hat die eine ihren Job verstanden und die andere nicht.
Genau.
Also die eine hat sie hat die Führung übernommen, ne, die erste. Ja. Die wollte unbedingt das so machen, wie sie das für richtig hält. Die zweite hat eigentlich gar nichts gemacht. Also die hat wirklich nicht viel gemacht. Die hat
einfach nur gehört, was du wolltest.
Genau, ich habe gesagt, ich hätte jetzt gerne Badewanne, hat sie mir das Wasser eingeladen. Ich habe gesagt, ich hätte jetzt gerne dies, dann hat sie mir das. Ja. Also, und die meiste Zeit hat sie auch immer mal gefragt, möchtest du lieber für dich sein oder soll ich daneben stehen? Und dann hat sie gesagt, nö, ich bin auch eher eine, ich muss das auch für mich so ein bisschen durchmachen und so. Und sie war... Und ich habe hinterher immer gesagt, danke. Und sie sagt, ich habe doch gar nichts gemacht. Ich sage, doch, du hast nichts gemacht, das war genau richtig.
Genau, das Richtige, ne? Wahnsinn. Sag mal, hast du oder habt ihr jemals überlegt, bei der anderen Klinik, also kann man da überhaupt rechtlich was machen? Habt ihr da irgendwie, kann man sich bei der Ärztekammer beschweren? Ich weiß, keine Ahnung, bei der Hebammenvereinigung, ich weiß es nicht. Habt ihr da mal drüber nachgedacht?
Aber es ändert nichts. Also es kann mir mein Geburtserlebnis und es kann mir diese erste Zeit mit meinem Sohn ja nicht wiederbringen. Ich habe mal drüber nachgedacht, weil tatsächlich auch das, was ich zur Einleitung bekommen habe, dieses Zytotec war das zu dem Zeitpunkt. Ich habe unterschrieben, dass das Off-Label ist, aber das war auch eher so ein, hier, das musst du unterschreiben, weil wir dürfen das eigentlich nicht, aber ich wurde ja nicht korrekt aufgeklärt.
Ja, natürlich
wahrscheinlich würde ich sogar recht bekommen, aber die stützen sich ja auch gegenseitig. Ne? Die Ärztin würde nicht sagen, dass das falsch ausgeht. Also, und ich habe für mich einfach festgestellt, es würde mir sowieso mein Geburtserlebnis nicht zurückbringen und auch kein Geld der Welt. Also kriegst du dann nachher vielleicht 2.000, 3.000 Euro Entschädigung, wenn es gut läuft. Und auch das denke ich mir, nee, das kann mir das nicht wiedergeben. Und
das stimmt. Den Stress, oder jahrelang vielleicht sogar vor Gericht oder was weiß ich. Ne? Das kann ich total verstehen.
Vielleicht irgendwie so ein Eingeständnis, ne, dass man das gerne nochmal hören wollen würde, wenn ich jetzt gerade so mal drüber nachdenke mit dir zusammen, ne? Also ist das vielleicht so, dass man einmal nochmal so eine Art Schuldeingeständnis hätte?
Ja.
Was heißt Schuld? Aber dass jemand mal sagt, Mensch, ist vielleicht wirklich nicht so gut gelaufen,
ist nicht gut gelaufen.
Tut mir leid, ne? Habe ich vielleicht auch für mich mitgenommen, dass es beim einem anderen mal anders ist. Und
Ja.
Ja, vielleicht auch dafür zu sorgen, dass andere Frauen es nicht erleben müssen.
Stimmt.
Weil, wie gesagt, ich habe das Gefühl, die Frau hat irgendwie so ein bisschen ihren.
Also, definitiv ihren Job.
Ich meine, da stehen auch immer andere Geschichten dahinter. Ich bin dann auch immer nicht eine, die dann sofort komplett verurteilt, weil vielleicht hat sie gerade irgendwie privat sehr viel Stress gehabt. Vielleicht ist auf der Arbeit gerade, ne? Vielleicht ist die Klinikleitung. Also du weißt ja nie, was steht eigentlich dahinter.
Absolut.
Wieso ist diese Person gerade so? Und wieso macht sie das? Ne? Was ist eigentlich wirklich ihre Intention oder was passiert da gerade? Und es war nicht viel los. Ich war die einzige Gebärende zu dem Zeitpunkt, also als unser erster Sohn auf die Welt kam. Also da kann man es jetzt nicht irgendwie dran festmachen, aber deswegen will ich jetzt auch nicht so, also das ist so, ich glaube, du weißt, worauf ich
ich
hinaus
weiß auf
will,
jeden Fall,
ne?
was du meinst.
Ist nicht
Ja,
so, dass
es ist ein bisschen schwierig, ne,
genau,
das letztendlich zu
also ich,
bewerten, ne, im Sinne von, ja, da wird was hinterstecken, was auch immer es ist. Ne? Und ich meine, hast du nicht gerade auch vom Chefarzt oder Oberarzt zumindest erzählt, der irgendwie auch schwierig war und so, also scheint ja die ganze Atmosphäre in dem Krankenhaus jetzt nicht sehr schön auch zu sein.
Nee,
Und das
nee,
löst
genau.
natürlich auch Druck für die einzelnen Menschen aus, ne, die in dem System arbeiten.
Ja, ja, genau.
Ja, kann ich gut
Also,
verstehen. Wahnsinn.
Ich glaube, das ist, also ich habe jetzt festgestellt, dass Geburtshilfe sehr, sehr stark von den Personen abhängt, die du da siehst. Und ich hätte, also das Einzige, wo ich sage, das hätte ich anders machen müssen unter der ersten Geburt, war, ich hätte in dem Moment, wo ich gemerkt habe, ich fühle mich hier nicht wohl, das ist nicht mein Geburtsort, da hätte ich sagen müssen, ich fahre in die nächstgelegene Klinik.
20 Minuten.
Ist ja bei uns ein bisschen weiter, aber da hätte ich sagen müssen, und das kann ich. Das habe ich zu dem Zeitpunkt, habe ich gedacht, ich kann ja jetzt nicht einfach meine Sachen packen und gehen. Ich habe ja hier schon ein Bett und ich habe ja hier schon ein Zimmer. Doch, ich hätte. Ich hätte
das
mich
geht,
einfach
ne?
aus eigenem, auf eigenes Risiko, auf eigene Verantwortung, hätte ich mich entlassen können und dann wäre ich gegangen und dann hätte ich woanders. Also das kann man, wenn man sich irgendwo nicht wohlfühlt. Das ist vielleicht auch nochmal so ein Tipp, den ich gerne mitgeben möchte. Wenn du dich bei deinem Gynäkologen, beim Kinderwunsch nicht unterstützt fühlst oder wenn du unter der Geburt das Gefühl hast, das ist das falsche Personal für dich. Vielleicht hast du Glück und du bist in einer Klinik, wo ganz viele Hebammen rumlaufen. Dann sage das. Dann sag, dass du diese Person, dann ruf dir eine andere Hebamme oder lass dir jemanden geben oder sag deinem Mann das oder deinem Partner oder deiner Begleitung, die dabei ist. Sage, du fühlst dich nicht wohl mit dieser Person. Du möchtest gerne, dass eine andere Hebamme deine Geburt begleitet. Du möchtest dir eine neue Gynäkologin suchen zum Beispiel, die dich beim Kinderwunsch besser begleitet. Man kann immer zum Quartal wechseln, ne? Und sogar eigentlich auch noch dazwischen. Also mach das, sei so selbstbewusst und such dir jemanden, der dich unterstützt, weil dafür ist das Leben einfach zu kurz und zu kostbar, als dass man sich mit solchen Leuten rumärgert, ne? Also
auf jeden
das ist
Fall.
So meine Erfahrung. Das gebe ich immer gerne allen mit. Also,
toll.
Den Arzt, doch, doch,
es geht.
Bitte. Geht.
Das geht, absolut. Und wäre das sozusagen auch dein Schlusswort? Weil
das ist
nämlich
echt gut.
Oder? Das finde ich, ist das perfekte Schlusswort. Ne? Weil ich frage nämlich immer so, was willst du noch mitgeben? Und das ist ja das wirklich Wichtiges, ne? Diese Botschaft, ne? Zu sagen, ja, man kann immer wechseln. Und ich finde, das ist ja auch ein Luxus, den wir in Deutschland haben.
Ne? Wenn man das Gefühl hat, ich werde da nicht ernst genommen, ne? Ich habe das ja mit der Gelbkörperschwäche da angesprochen. Dann geh, also dann wechsel den Gynäkologen und dann wirst du schnell feststellen, dass vielleicht, und dann der zweite dann aber die gleiche Meinung hat, dann ist es was anderes. Aber so hat man zumindest, die Erfahrung habe ich so oft gemacht, dass Frauen sagen, oh, danke, ne? Ich habe jetzt einen neuen Arzt, dafür fahre ich zwar ein bisschen länger, aber und da hatte ich Wartezeiten, aber der nimmt mich so ernst und wir haben jetzt den Punkt gefunden, der bei mir vielleicht gehakt hat. Das sind ja manchmal nur kleine Stellschrauben
absolut,
im Kinderwunsch.
Absolut.
Und das ist immer so mein, wenn man das Gefühl hat, läuft was nicht so richtig. Und sei es nur ein Bauchgefühl, wenn man es gar nicht mal richtig beschreiben kann oder ne, wenn das gar nicht irgendwie mit Fakten
total
zu belegen ist. Ja.
Bin ich total bei dir. Ach, Annika, das war super kurzweilig, das Gespräch mit dir. Ich danke dir ganz, ganz, ganz herzlich, dass du so offen warst und auch dich verletzlich gezeigt hast. Das finde ich so wertvoll und so toll. Und dass deine Erfahrungen vielleicht dazu führen, dass andere Frauen selbstbestimmter in die Geburt gehen, sich vorher ein bisschen kundig machen und nicht einfach denken, die wollen das Beste für mich, es wird schon alles gut werden.
Genau, ne?
Das ist im besten Fall so, aber das muss halt nicht so.
Genau, also ich möchte jetzt auch nochmal allen Schwangeren oder die Frauen, die nochmal vor der Geburt stehen, also ich habe da eine krasse Erfahrung gemacht und das muss auf gar keinen Fall so sein. Der Großteil der Geburten ist wunderschön, aber sobald du das Gefühl hast unter der Geburt, irgendwas läuft dir gerade nicht so, wie du möchtest und was sich für dich richtig anfühlt, handheben, sagen und genau, wundervoll, das Setting für dich verändern.
Ja, absolut, bin ich bei dir. Ich danke dir herzlich.
Ja, ich danke dir auch.
Wie immer interessiert es mich sehr, was ihr denkt. Schreibt mir doch gerne eine E-Mail über podcast@praxis-apia.de oder über Instagram, Facebook oder sonstige Kommunikationskanäle. Ich freue mich wirklich über jede Nachricht, die ich bekomme. Und ja, vor allen Dingen freue ich mich natürlich auch, wenn du wieder Zeit mit mir verbringen willst, beim nächsten Mal bei Alles da, nur Ella nicht. Überleben ohne.